Die Nachrichten des Tages. Heute mit Petra Gerster.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Dies sind die Themen heute. Nach dem Debakel bei der Bayern LB gibt Finanzminister Huber sein Amt auf. Bund und Länder verständigen sich auf ehrgeizige Ziele in der Bildungspolitik. Die Leitwölfe Löw und Ballack haben sich mächtig ineinander verbissen. Seinen Posten als Parteichef muss er wegen des Wahlfiaskos der CSU räumen. Jetzt tritt Erwin Huber auch als bayerischer Finanzminister ab und zieht damit die Konsequenzen aus dem Milliardendebakel der Bayerischen Landesbank, die er als Verwaltungsratschef ja kontrolliert. 14 Jahre gehörte der Niederbayer der Landesregierung an. Künftig wird er nur noch einfacher Landtagsabgeordneter sein.
Die Bayern LB und ihre Milliardenverluste. Turbulenzen seit Monaten, jetzt auch personelle Konsequenzen. Erwin Huber tritt ab, der Verwaltungsratschef der Bank und Finanzminister, will einem künftigen Kabinett nicht mehr angehören.
Ich übernehme damit die politische Verantwortung für das Desaster in der Bayerischen Landesbank.
Insgesamt braucht das Haus 6,4 Milliarden Euro. Der Bund soll helfen mit 5,4 Milliarden aus dem Rettungspaket. Eine weitere kommt von den Eigentümern. 700 Millionen vom Land Bayern, 300 von den Sparkassen. Eine Bürde für die künftige Landesregierung, und der sie leiten soll, wirkt am Morgen sehr nachdenklich.
Ich respektiere die Entscheidung von Erwin Huber. Und wir müssen jetzt sehen, wie wir mit diesem Problem der Landesbank möglichst gut fertig werden.
Die FDP als künftiger Koalitionspartner spuckt Gift und Galle wegen des Milliardendesasters, stellt jetzt sogar den kommenden Montag in Frage als Zeitpunkt für die Ministerpräsidentenwahl.
Was ist an Geld da? Wo kann man möglicherweise auch sparen? Wo muss man umschichten? Ich denke, hier ist alles auf dem Prüfstand. Ich kann keinen Koalitionsvertrag unterschreiben, bei dem nicht klar ist, was in den nächsten Jahren wirklich auch von der Regierung getan werden kann.
Verantwortung ist Thema geworden in der Bayern-LB-Krise. Auch bei ihm. Der Chef des Hauses wird wohl künftig auf viel Gehalt verzichten müssen. Entschuldigen wollte er sich gestern dennoch nicht.
Ob jetzt da eine mehr oder weniger theatralische Entschuldigung viel nützt, ich bin eher ein nüchterner Mensch. Das Thema quält uns natürlich.
Eine Quälerei. Dazu könnten jetzt auch die Koalitionsverhandlungen zwischen CSU und FDP werden.
Zu einem anderen Bankenproblem. Die bundeseigene KfW hat Besuch von Staatsanwaltschaft und Bundeskriminalamt bekommen. Hintergrund ist die millionenschwere Überweisung an die zu diesem Zeitpunkt bereits insolvente US-Bank Lehman Brothers. Rund 4 Wochen nach dem Debakel wird wegen des Verdachts der Untreue ermittelt, auch gegen KfW-Chef Schröder.
Die KfW kommt nicht zur Ruhe. Überraschender Besuch von der Staatsanwaltschaft Frankfurt und Beamten des Bundeskriminalamtes. Die Ermittler suchen alle Unterlagen zur umstrittenen Millionenüberweisung an Lehman Brothers. Im Visier der Fahnder der gesamte Vorstand der Bank.
Wir ermitteln wegen des Verdachts der Untreue gegen 5 Vorstandsmitglieder und den Leiter der Abteilung Risikomanagement und Risikocontrolling.
Die KfW hat bereits 2 Vorstände und einen Abteilungsleiter entlassen. Die Überweisungspanne in Stichworten. Eine Krisensitzung zur Lage in den USA am 12. September, ein Freitag, endet ohne Ergebnis. Lehman meldet am Wochenende Insolvenz an. Die 319 Millionen Euro Überweisung geht trotzdem am Montag früh ungehindert nach New York. Erst danach das erste Treffen der Verantwortlichen. Die KfW will nun mit den Fahndern zusammenarbeiten.
Die KfW hat ja schon vor Wochen, als die Staatsanwaltschaft angekündigt hat, sich mit dem Thema zu beschäftigen, zugesichert, dass sie in vollem Umfang kooperiert, sämtliche Informationen und Dokumente zur Verfügung stellt, die Staatsanwaltschaft gerne haben möchte.
Die Ermittlungen richten sich nun auch gegen den Vorstandschef Ulrich Schröder. Trägt auch er eine persönliche Verantwortung für den Millionenschaden? Der Anfangsverdacht gegen ihn und die anderen Manager: Untreue.
Untreue wird mit Geld oder Freiheitsstrafe geahndet, in härteren Fällen bis zu 5 Jahren Freiheitsstrafe. Aber bislang gibt es ja nur einen vagen Anfangsverdacht und bis zur Anklageerhebung ist da noch ein weiter Weg.
Die KfW-Affäre jetzt auch mit ungewissem juristischen Nachspiel.
Seit 2006 ist Bildung in Deutschland reine Ländersache. An den Klagen über die Zustände an Schulen und Universitäten hat dies nicht viel geändert. Schon seit längerem warnen Experten, dass nicht nur Fachkräfte, sondern Akademiker überhaupt knapp werden, wenn es nicht gelingt, junge Leute besser auszubilden. Grund genug für Bundeskanzlerin Merkel, sich zu kümmern und die 16 Länderchefs zum Bildungsgipfel zu bitten.
Ihr ideales Klassenzimmer wollten sie der Kanzlerin vorführen, eigens zum Bildungsgipfel. Doch schon Sechsklässler wissen, Politiker haben wenig Zeit.
Sie kennen uns eigentlich auch nicht. Da weiß ich nicht, ob die sich überhaupt dafür interessieren.
Die haben doch Besseres zu tun, zum Beispiel jetzt mit der Finanzkrise oder so.
Aber auch in der Bildung ging es ums Geld und folglich heftig zur Sache. Über eine Stunde länger als geplant, Diskussionen um konkrete Zahlen zur künftigen Bildungsfinanzierung. Am Ende eine grobe Einigung.
Ich bin außerordentlich froh, sagen zu können, dass Bund und Länder sich auf das gemeinsame Ziel verständigt haben, bis zum Jahre 2015 10% für die Frage der Bildung auszugeben.
10% des Bruttoinlandsproduktes, das sind mindestens 25 Milliarden Mehrausgaben im Jahr. Nicht geregelt allerdings, wie viel davon der Bund und wie viel die Länder übernehmen werden. Das Problem wurde verschoben.
Jetzt haben wir feststellen müssen, dass in dem Moment, wo es konkreter wird, es etwas offener formuliert wird, um das mal vorsichtig auszudrücken.
Nein, für heute war dies genau das, was ich erhofft habe und mehr war nicht leistbar.
Geeinigt haben sich Bund und Länder auf folgende Ziele. Der Ausbau der frühkindlichen Bildung. Problemschüler sollen gefördert werden. Die Zahl der Studienanfänger soll erhöht und die der Studienabbrecher gesenkt werden. Kritikern ist das zu wenig konkret.
Ich denke, dass Frau Merkel mit dieser Initiative Schiffbruch erlitten hat. Ich sage das leider, weil ich hätte mir gewünscht, da wäre mehr bei rausgekommen. Was wir jetzt haben, ist ein Sammelsurium längst beschlossener Maßnahmen.
Manches noch im Dunkeln nach dem Bildungsgipfel. Viele politische Absichtserklärungen. Eine Arbeitsgruppe hat jetzt ein Jahr Zeit, das Ganze mit verbindlichen Inhalten und Zahlen zu füllen.
Kleine Klassen, Theatergruppen, Schwimmbad und Computerraum. Wie gute Schulen aussehen, in denen Kinder gerne lernen, dafür gibt es unzählige Beispiele und nicht nur im Ausland. Doch von den lobenswerten Ausnahmen abgesehen, haben die staatlichen Schulen in Deutschland fast überall dieselben Probleme. Und die frustrieren Kinder, Lehrer und Eltern.
Schulbeginn an der Europaschule in Köln. Während die Politiker die Zukunft der Schule diskutieren, organisiert die Schulleiterin der Gesamtschule ihren Schulalltag. Bedeutet für sie Lehrermangel, Stundenausfall, zu wenig Zeit für den Einzelnen. Die Schulen brauchen Geld, um in Zukunft in Europa mithalten zu können.
Es gibt sehr viel zu tun, vor allen Dingen, wenn man den europäischen Ansprüchen sich langsam annähern möchte. Denn diese Standards in Schulausstattung und Personalausstattung sind in anderen europäischen Ländern schon viel eher erkannt worden.
Die Schule hat gerade genug Lehrer, um den Grundbedarf der über 1000 Schüler zu decken. Fällt ein Fachlehrer aus, gibt es keinen Ersatz. Schon lange ist kein neuer Lehrer eingestellt worden. Bei Klassen mit mehr als 30 Kindern kann das gesetzlich verankerte Recht auf individuelle Förderung kaum umgesetzt werden. Das spüren auch schon die Referendare.
Also ich würde mir wünschen, dass ich mehr Zeit hätte für einzelne Schüler, gerade auch für speziellere Probleme, wenn es auch schon mal darum geht, auch Probleme, die nicht unbedingt nur mit dem Fach zu tun haben müssen.
Das Abitur in 12 statt 13 Jahren. Diese Umstellung hat den Druck auf Schüler, Lehrer und auch Eltern enorm erhöht. Inzwischen sind es die Schüler selbst, die mehr und qualifizierte Lehrer einfordern.
Ja, dass auf jeden Fall weniger Unterricht ausfällt. Es fehlen sehr viele Lehrerstellen, weshalb auch der Unterricht nicht so qualitativ ist.
Nach dem Bildungsgipfel in Dresden hofft nicht nur die Europaschule Köln, von den zugesagten Geldern etwas abzubekommen.
Was auf dem Bildungsgipfel im Einzelnen beschlossen wurde, können Sie auch im Internet nachlesen unter heute.de. Die Kölner Staatsanwaltschaft hat ihre Ermittlungen gegen den früheren Geschäftsführer beim Kinderhilfswerk UNICEF eingestellt. Dietrich Garlichs stand im Verdacht der Untreue. Unter anderem wurden ihm zu hohe Provisionszahlungen an Spendenwerber zur Last gelegt. Der Bruder eines mutmaßlichen Terroristen aus der sogenannten Sauerlandzelle ist im hessischen Langen verhaftet worden. Nach Angaben der Bundesanwaltschaft steht er in dringendem Verdacht, die terroristische Vereinigung Islamische Dschihad-Union unterstützt zu haben. Die operiert vom pakistanisch-afghanischen Grenzland aus. Der 21-jährige Türke soll Geld und Ausrüstungsgegenstände geliefert haben. Die beiden in Afghanistan getöteten Bundeswehrsoldaten werden nach Deutschland übergeführt. Das Flugzeug wird zur Stunde in Zweibrücken erwartet. Am Morgen nahmen ihre Kameraden in Kunduz Abschied. Die 22 und 25 Jahre alten Fallschirmjäger waren bei einem Selbstmordanschlag ums Leben gekommen. Eine internationale Geberkonferenz hat für Georgien ein Hilfspaket von rund 3 Milliarden Euro geschnürt. Das Geld soll in den zivilen Wiederaufbau Georgiens fließen. Auch die abtrünnigen Provinzen Abchasien und Südossetien sollen unterstützt werden. Durch den Krieg mit Russland wurden zahlreiche Städte und Dörfer zerstört und über 60.000 Menschen vertrieben.
Für sie hat der Krieg zwischen Georgien und Russland alles verändert. Seit über 2 Monaten kampieren georgische Flüchtlinge aus Südossetien im halb verfallenen Militärhospital von Tiflis. Kein heißes Wasser, frisches Brot nur einmal in der Woche und keine Hoffnung auf Rückkehr. Ich hatte ein kleines Geschäft in der Nähe von Trinvali und unsere Obstgärten haben die ganze Familie ernährt. Jetzt ist alles weg. Wie sollen wir weiterleben? Georgier sind unerwünscht in Südossetien. Zehntausende Flüchtlinge müssen jetzt ganz von vorn anfangen. Dabei soll das Geld der Brüsseler Geberkonferenz helfen. Und auch beim Wiederaufbau. Die Wohnhäuser in Gori, die von russischen Bomben getroffen wurden, strahlen bereits frisch renoviert. Doch in den Gebieten an der Grenze zu Südossetien sind noch immer ganze Dörfer verwüstet. Fast 2000 Häuser sind unbewohnbar, sagt der Gouverneur von Gori, und die Ernten sind vernichtet. Wir müssen alles wieder aufbauen. Straßen, Eisenbahnbrücken, Flughäfen. Der Krieg hat die Infrastruktur und die georgische Wirtschaft schwer getroffen. Die Europäer legen Wert darauf, dass die Hilfsgelder nur für den zivilen Aufbau verwendet werden und für ganz Georgien. Also auch für die abtrünnigen Provinzen Abchasien und Südossetien. Die allerdings wollen gar keine Hilfe. Das Geld für ihren Wiederaufbau kommt bislang aus Russland.
Statt abtasten, durchleuchten, bis auf die Haut. Für mehr Sicherheit an Europas Flughäfen will die EU-Kommission Ganzkörperscanner einführen. Der Passagier dreidimensional abgelichtet und das nackt. Das sorgt für Unmut.
Auf dem Amsterdamer Flughafen Schiphol wird der Ganzkörperscanner schon seit über einem Jahr erprobt. Mit Hilfe elektromagnetischer Strahlen wird der Flugpassagier durchleuchtet. Auf dem Bildschirm erscheint die Person ohne Kleidung. Viele Passagiere fühlen sich in ihrer Intimsphäre verletzt. Das Gerät zeigt die Konturen der Person. Wir sehen, was die Passagiere am Körper tragen, achten aber nicht auf Details. Die Brüsseler EU-Kommission will den Ganzkörperscanner jetzt europaweit freigeben, weil sie sich davon eine höhere Sicherheit im Flugverkehr verspricht.
Wir glauben auch, dass es maßgeblich doch die Wartezeiten an den Flughäfen, an den Sicherheitskontrollen verkürzen könnte.
Der Scanner kann nicht nur Metall, sondern auch Keramikmesser am Körper entdecken. Dennoch heftige Proteste aus dem Europaparlament.
Ich befürchte, dass es gesundheitliche Auswirkungen hat, gerade für Vielflieger. Wir wissen nicht, wie das wirkt.
Die EU-Kommission will den Ganzkörperscanner nicht verbindlich vorschreiben, sondern es den Mitgliedstaaten freistellen, ob sie ihn einsetzen wollen.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es mit der Menschenwürde vereinbar ist, wenn jede Brustprothese, wenn meine Körpersilhouette im Einzelnen, meine Genitalien, ein künstlicher Darmausgang, jedem Kontrollbeamten sichtbar würde.
Am Bahnhof in London wurde der Scanner bereits getestet. Maximal 30 Personen pro Stunde können durchleuchtet werden. Wegen Verkehrschaos wurde das Experiment abgebrochen.
Zum Sport. In ungewöhnlich scharfer Form hat Nationalmannschaftskapitän Michael Ballack die Personalpolitik von Bundestrainer Joachim Löw kritisiert. Sieht nach einem handfesten Machtkampf aus, Norbert.
Naja, also der Chef hat jedenfalls schon mal in klaren Sätzen gekontert. Erst Kuranis Flucht, dann Frings Rückzugsgedanken. Und nun zeigt auch der öffentliche Angriff von Michael Ballack gegen Joachim Löw, dass in der Nationalmannschaft trotz des sportlichen Erfolgs nicht nur Zufriedenheit herrscht.
Nein, schweigen muss er nicht, der Mannschaftskapitän der Nationalelf. Aber überraschend kam sie schon, die öffentliche Kritik an Joachim Löws Personalentscheidungen. Dadurch, dass zum Beispiel Thorsten Frings zuletzt nicht erste Wahl war, sieht Ballack die Hierarchie im Team in Gefahr. Diskussionswürdig? Vielleicht, aber Anstöße in dieser Form sind für Löw nicht akzeptabel. Das äußerte er vor einer Kamera des DFB.
Es hat kein Spieler das Recht, auch nicht der Kapitän, eben Entscheidungen, was Personalpolitik betrifft, Aufstellungen betrifft, irgendwie den Trainer zu kritisieren oder da auch versuchen, eben aus Stimmung zu machen.
Etwaige Konsequenzen will Löw von einem persönlichen Gespräch abhängig machen, aber Stammplatzgarantien sind kein Thema.
Wenn jemand glaubt, dass er eben auch nicht mehr für die Nationalmannschaft spielen will, wir werden ihn nicht zwingen, weder mit Waffengewalt noch mit Geld für die deutsche Nationalmannschaft bei einem Qualifikationsspiel dabei zu sein oder bei einem Turnier.
Klare Aussagen, man darf auf die weitere Entwicklung gespannt sein.
In welche Richtung sich der dopingbelastete Radsport entwickelt, vermag niemand zu sagen. Eine Tour de France wird es jedenfalls auch 2009 geben. Sie startet dann erstmals im Steuer- und Spielerparadies Monaco. Ein passendes Sinnbild für die immer wieder von Skandalen überschattete Tour der Leiden.
Wie unschuldige Schuljungen, hübsch aufgereiht, die Tourgewinner der letzten drei Jahre. Die Rückkehr des Siegers 2007, Alberto Contador, dabei durchaus kritisch zu betrachten. Immer noch wird Contador mit dem großen Dopingskandal in Spanien in Verbindung gebracht. Zu unerwünschten Personen wurden dagegen die jüngsten Dopingsünder Kohl und Schumacher erklärt. Den angekündigten Ausstieg der ARD aus der Live-Berichterstattung und die Konsequenz des ZDF daraus kommentierte der Tourchef so.
C'est évidemment dommage, es ist schade.
Ich will jetzt nicht polemisch werden. Auch wenn das nichts ändert an unserer entschiedenen Haltung, gegen Doping zu kämpfen, bedauere ich, dass man nicht die unterstützt, die alles gegen Doping tun. Man fordert von uns, dagegen vorzugehen. Wir stellen alle Mittel bereit, finden die Schuldigen und dann verschwindet man. Wieder aufgetaucht, Pat McQuaid, Chef des Radsport-Weltverbandes, der 2009 auch wieder die Dopingkontrollen von der so effektiven Anti-Doping-Agentur Frankreichs übernimmt. Wir werden genauso effektiv sein wie zuletzt. Ich hoffe, dass wir keine Betrüger mehr finden, dass es während der Tour keine mehr geben wird. Abwarten. Vordergründig glänzend schrieb die Tour de France in Vergangenheit meist dunkle Kapitel des Radsports.
Tja, das war's vom Sport für heute.
Vielen Dank, Norbert. Zu einem helleren Kapitel. Wir haben jetzt noch wie jeden Mittwoch die Lottozahlen für Sie.
Sie lauten 13, 15, 17, 18, 20, 31 und die Zusatzzahl 21. Die Superzahl ist die 5. Die Gewinnzahlen im Spiel 77. 0, 9, 6, 8, 2, 8, 5. Und die Super 6? 6, 2, 1, 1, 2, 8. Alle Angaben wie immer ohne Gewähr. Nachlesen können Sie alle Zahlen im ZDF-Text auf Seite 557.
Morgen soll es wieder trocken und einigermaßen sonnig werden. Genaueres erfahren Sie gleich von Gunter Thiersch. Im Heute-Journal mit Marietta Slomka im Anschluss an die Spendengala. Bildungsgipfel oder Bildungshügel? Was bleibt übrig von den großen Versprechen? Das war's von uns. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Bis morgen.
Guten Abend. Es ist fast geschafft. Das Regenwetter verabschiedet sich wieder. Bis morgen früh sollte dieses Regenband quer über Deutschland dann langsam Deutschland verlassen haben. Was folgt ist von Frankreich ein kleines Hochdruckgebiet. Das bringt uns Sonnenschein, aber auch Wolken und ein paar Nebelfelder. Heute Nacht wird es dabei erst einmal regnen noch. Vom Allgäu bis nach Sachsen und oberhalb von 1000 Meter kann es auch anfangen zu schneien. Es kommt kühlere Luft von Nordwesten. Ansonsten bilden sich Nebelfelder, vor allem im Süden, da wo die Luft so feucht ist. Und es wird eine kühle Nacht. Morgen früh haben wir leichten Frost verbreitet, vor allen Dingen über den Mittelgebirgen, zum Beispiel -2 Grad in der Eifel. Der morgige Tag wird dann ein bisschen milder als der heutige. Meist sind es 10 bis 14 Grad, aber kühler bleibt es am Alpenrand. Und in Norddeutschland wechseln meist Sonne und Wolken. Die können auch mal dichter sein an der Nordsee. Dazu frischt auch der Wind kräftig auf. Es gibt Sturmböen an der Nordsee und auch an der Ostsee wird es windig. Dann haben wir eigentlich recht schönes Wetter über den Mittelgebirgen und im Osten. Ein paar Nebelfelder, die sich halten. Und am Alpenrand kann es nur noch anfangs vormittags etwas regnen. Nachmittags wird es dann schon freundlicher. Ja, die nächsten Tage bis Samstag, naja, da sieht es eigentlich ganz gut aus. Recht ruhiges Wetter, mal vielleicht ein Regenschauer in Norddeutschland. Aber dann am Sonntag wird es in Norddeutschland wieder stürmisch und regnerisch. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und machen Sie es gut.